Ja, wie wirkt sich Gottes Königreich auf uns aus? Dieser tiefgreifenden Frage wird nun Bruder Spalek aus der Versammlung Neukölln-West mit uns besprechen.
Ja, die Frage, wie wirkt sich Gottes Königreich auf uns aus, haben wir ja schon beantwortet. Wir haben es eben im Lied gesungen, freudig den ganzen Tag. Aber was ist mit dieser Freude gemeint? Ist das jetzt so eine Freude, wie es im Allgemeinen in der Welt so üblich ist, wo man so auf das Wochenende wartet und wieder Party hat, Vergnügungen hat und dann so richtig mal einen drauf macht, wie man so im Berliner Jargon sagt? Ist das so die Freude, von der wir jetzt hier auch gesungen haben, beziehungsweise die Auswirkung, von der wir heute hier sprechen wollen? Sicherlich nicht. Es geht um eine innere Freude, die wir verspüren den ganzen Tag, trotz der vielen Probleme und Drucks, den wir auch als Christen ja verspüren. Es ist ja nicht so, dass wir als Zeugen Jehovas, wenn wir sagen, wir sind freudig den ganzen Tag, deswegen keine Probleme haben. Wir haben in dem Lied auch gesungen, Gottes Gunst gleicht Sonnenschein. Also wir können jetzt an dieser Stelle, an Gunst, können wir ja auch sagen, Gottes Königreich gleicht Sonnenschein. Und wir warten ja alle schon, jetzt ist ja so die Zeit, dass die ersten Sonnenstrahlen, gestern war es ja wie ein schöner Tag, so ins Wohnzimmer scheinen. Ne? Und dann sind wir auch gerne bereit, noch die Jalousien oben zu lassen, damit das also so richtig seine Wirkung auf uns hat, dass die Sonne uns wärmt. Aber im Allgemeinen muss man im übertragenen Sinne in Verbindung mit Gottes Königreich eigentlich Folgendes feststellen, dass der Großteil der Menschen so die Lamellen wieder zudreht. Also man will irgendwie gar nicht, dass dieser Sonnenschein ins eigene Wohnzimmer scheint. Warum ist das so? Warum sind die meisten Menschen da so ein bisschen skeptisch? Wir wollen natürlich Verständnis haben für unsere Mitmenschen, was wir auch im anschließenden Wachturmstudium noch betrachten werden. Das ist ganz klar. Und dieses Verständnis liegt darin begründet, dass die Menschen einfach auch enttäuscht sind von den heutigen Regierungen. Das ist so, liegt ja klar auf der Hand. Man sieht die Fehlentscheidungen, die getroffen werden, oder man diskutiert jetzt wieder in den letzten Tagen darüber, ob etwas verboten werden soll oder ob dieses oder jenes gemacht werden soll. Und man sieht diese Unmacht, die diese Regierungen heute an den Tag legen. Und deswegen ist es halt so, dass die meisten Menschen enttäuscht sind. Und wenn wir jetzt vor der Tür stehen als Zeugen Jehovas, dann sprechen wir ja auch von einer Regierung. Ja, dann sagen wir, ja, wir möchten gerne mal mit Ihnen über die Regierung Gottes sprechen. Also nur alleine der Begriff Regierung mag dann etwas Negatives bei Ihnen auslösen. Und deswegen ist es halt so, dass natürlich manche Menschen dann sagen, nee, also wissen Sie, habe ich gar kein Interesse dran. Aber ein weiterer Grund, warum so die Lamellen zugemacht werden, besteht auch darin, dass diese Regierung ja auch Anforderungen an den Menschen stellt, die gerne von ihr regiert werden möchten. Und wenn wir das so jetzt heute oder die nächsten 25 Minuten so betrachten, dann werden wir auch einige Anforderungen kurz erwähnen. Eins ist unumgänglich, und das wissen wir, das haben wir eben schon angesprochen, der weise König Salomo sagte das schon in Prediger 8, Vers 9, dass der Mensch nicht in der Lage ist, über den Menschen zu herrschen. Das finden wir im Prediger Kapitel 8, Vers 9. Und warum ist das so? Warum kann der Mensch nicht das doch in den Griff bekommen? Es gibt ja auch wiederum andere, die da immer noch dran festhalten, obwohl das ja Jahrtausende schon bewiesen wurde, dass es nicht funktioniert. Jeremia 10, Vers 23 gibt uns darauf die Antwort. Bekannter Text für uns, der das sehr deutlich zum Ausdruck bringt. Jeremia 10, Vers 23. Wir lesen dort, ich weiß wohl, o Jehova, dass nicht beim Erdenmensch sein Weg steht, es steht nicht bei dem Mann, der da wandelt, auch nur seinen Schritt zu richten. Also was wollte hier der Bibelschreiber mit sagen? Nun, dass der Mensch unvollkommen ist. Er ist nicht in der Lage, seine eigenen Schritte in den Griff zu bekommen, sodass er sagen kann, ja, das ist der Weg, so ist das gut, so ist das wunderbar. Wie soll er dann das für andere schaffen? Für eine große Menschenzahl von, sagen wir mal hier in Deutschland, von 80 Millionen, wenn er selbst nicht sein Leben im Griff bekommt, was ja eben auch oft bestätigt wird durch Skandalberichte und dergleichen mehr. Deswegen kann das also hier die biblische Belegstelle dafür nicht funktionieren. Also das heißt, dass dieser Zustand, wenn also der Mensch nicht in der Lage ist, für die Bedürfnisse der Menschen zu sorgen, auch durch eine Regierung, dann zeigt dieser Umstand an, dass hier auf der Erde Hilfe von einer viel mächtigeren, von einer viel höheren Stelle benötigt wird. Und wie schon eben erwähnt, nur die wenigsten Menschen denken dann an Gottes Königreich. Wenn sie auf eine Besserung hoffen, dann vielleicht noch, naja, an eine andere Partei. Ne? Alle 4 Jahre wird dann neu gewählt und dann ist es vielleicht die Partei und dann hoffe ich wieder. Ne? Und in einem Erwachet-Artikel wurde mal gesagt, dieses fortdauernde Hoffen tritt nirgendwo deutlicher zutage als bei der Hoffnung, die man auf menschliche Regierung setzt. Eine nach der anderen versagt, aber die Menschen sind stets bereit, ihre Hoffnung auf die nächste zu setzen. So geht das nun schon tausende von Jahren. Monarchien, weltreiche Diktaturen, kommunistische oder kapitalistische Regime, Republiken und Demokratien, alle Regierungsformen sind ausprobiert worden, alle haben versagt. Und dann wird weiter ausgeführt, man hat es sogar mit einer Weltregierung versucht, der Völkerbund wurde gegründet, er versagte ebenfalls, die Vereinten Nationen wurden gegründet und sind im Begriff zu versagen. Ja, und jetzt ist ja noch die Frage offen geblieben, warum stößt man sich denn noch an Gottes Königreich? Nun, wir haben ja gesagt, Gottes Königreich hat natürlich Anforderungen an denjenigen, die diese Regierung kennenlernen möchten. Aber was sind das für Anforderungen oder was ist überhaupt Gottes Königreich? Das ist ja dann die nächste Frage, die dann, wenn dann jemand noch ein offenes Ohr hat, stellt. Das können selbst nicht mal die Geistlichen so richtig erklären, im Allgemeinen. Gottes Königreich ist dann ein Zustand im Herzen oder das müssen die Menschen schaffen. Das sind alles so Überlegungen, die dann da aufgestellt werden. Und deshalb sagt er immer ein prominenter Presbyterianer, dass das Schweigen der meisten Christen über das Königreich Gottes eine der größten Tragödien unserer Zeit wäre. Und er sagte dann noch, abschließend schrieb er, als Laie, also bezeichnete er sich selbst, als Laie flehe ich unsere Theologen und Geistlichen an, erzählt uns von Gottes Königreich, erklärt uns, was es ist und in welcher Beziehung es zur heutigen Welt steht. Die Sache ist dringend. Und dann sagt er, unsere Theologen müssen in für Laien verständlichen Worten über das Königreich Gottes, das sich genaht hat, sprechen. Aber wie, wenn man nicht weiß, was Gottes Königreich ist? Während man also jetzt religiöse Führer der Christenheit gewissermaßen anflehen muss, über dieses Königreich zu sprechen, sind Zeugen Jehovas wofür bekannt? Und für ihren Eifer, die gute Botschaft vom Königreich zu verkündigen. Und deshalb heißt es in einem Werk von Charles S. Braden, es kann in Wahrheit gesagt werden, dass keine einzelne religiöse Gruppe in der Welt mehr Eifer und Ausdauer an den Tag gelegt hat, in dem Bemühen, die gute Botschaft vom Königreich auszubreiten, als die Zeugen Jehovas. Sie vollführen einen Dienst, an dem sie eifrig teilnehmen. Einen Dienst, der mehr sagt als nur, ich glaube. Ja, worauf ist dieser Eifer zurückzuführen? Nun, sie wissen ganz genau und ganz klar, was Gottes Königreich ist. Nun, kurz gesagt, Gottes Königreich ist eine wirkliche Regierung mit Herrschern, die vom Himmel her Gewalt ausüben. Die Bibel spricht von 144.001 Regenten, an deren Spitze Jesus Christus steht. Das können wir jetzt so kurz sagen über Gottes Königreich. Wie kommen wir zu dieser Erkenntnis? Hat sich jemand das ausgedacht? Nein, die Bibel selbst bezieht sich auf dieses Königreich als ein, könnte man sagen, roten Faden durch die gesamte Schrift. Also wir haben, oder nur aus der Bibel erfahren wir, was Gottes Königreich ist. Und wir erfahren auch nur aus der Bibel, was dieses Königreich zustande bringen wird. Das ist ja das, was uns dann auch natürlich interessiert oder die Menschen interessieren sollte. Und Zeugen Jehovas benutzen in ihrem Dienst gern ein kleines braunes Buch, Unterredungen anhand der Schriften, wo man also bemüht ist, dann auf solche Fragen einzugehen. Und Da wird auf der Seite 256 werden so einige Passagen erwähnt, was Gottes Königreich zustande bringt. Und jetzt werden wir mal so ein paar Sachen aufzählen, oder schon, glaube alle habe ich hier aufgeschrieben, und lassen das mal so in unserem geistigen Auge so mal so Revue passieren, was das im Grunde genommen bedeuten müsste. Wir werden das nicht alles ganz nachvollziehen können, weil es ist einfach so schön wahrscheinlich, dass wir das gar nicht so richtig verstehen können heute mit unserem Problem. Aber was wird Gottes Königreich zustande bringen? Den Namen Jehovas heiligen und seine Souveränität hochhalten. Also es gab jetzt in Verbindung mit dem Amoklauf ein Bild, was ich da gesehen habe. Da stand ein Mann mit einem Riesenplakat und da stand drauf: Gott, wo warst du? Und das hängt auch mit diesem Vorwurf hier zusammen, dass man also Gottes Souveränität und seinen Namen natürlich besudelt, ne, indem man also ihn immer wieder Vorwürfe bereitet. Natürlich wollen wir auch wieder sagen, verstehen wir die Menschen, weil sie ja in Unkenntnis sind. Und die Frage ist dann natürlich berechtigt. Die Überlegung ist halt nur, möchte ich dann auch eine Antwort? Die Bibel gibt eine Antwort auf diese Frage. Ja, dann wird gesagt, der nur geduldeten Herrschaft Satans über die Welt ein Ende machen. Was das bedeutet, ist eben so ein Gedanke. Das können wir gar nicht so nachvollziehen, wenn also diese Herrschaft völlig vorbei ist. Die ganze Schöpfung in der Anbetung des allein wahren Gottes vereinen. Das harmonische Verhältnis zwischen der Menschheit und Gott wiederherstellen. Oder die Menschheit von jeglicher Kriegsbedrohung befreien. Da überlegt man und redet schon Jahrtausende. Man redet über Frieden, aber man hält halt keinen. Und wie macht das Jehova? Im Psalm 46, Vers 8 und 9 heißt es ganz einfach: Kriege lässt er aufhören. Den Wagen verbrennt er und so weiter. Also bei Jehova ist es ganz einfach und wird es auch so kommen. Die Erde von korrupten Herrschern und von Unterdrückung säubern. Die ganze Menschheit mit einer Fülle von Nahrung versorgen. Könnte man heute schon, aber wir wissen, dass es ein Verteilungsproblem ist. Die Erde hat genügend Nahrung, aber da ist man aufgrund der Gier der Menschen oft bereit, sogar tonnenweise Lebensmittel irgendwo in den Müllschlucker zu werfen. Ja, die Krankheiten und Gebrechen aller Art ein Ende bereiten. Oder einem jeden die Möglichkeit bieten, angenehm zu wohnen. Jesaja 65, Vers 21 und 22 ist auch dafür die biblische Grundlage. Und da wird von Häuser bauen gesprochen. Also wir werden nicht in Zelten leben, ne? Also vielleicht zu Anfang, aber da wird wirklich von Häuser bauen gesprochen. Befriedigende Arbeit und sichere Arbeitsplätze für alle. Also ich spare jetzt mir die Frage, wer jetzt arbeitslos ist, aber es sind sicherlich auch einige hier. Völlige Sicherheit für Menschen und für deren Eigentum garantieren. Recht und Gerechtigkeit üben. Oder die Menschheit von irgendwelchen Schaden durch Naturkatastrophen schützen. Auch kein Tag, der nicht vergeht, ohne dass man so eine Meldung hört, dass wieder irgendwo eine Naturkatastrophe Hunderte oder Tausende von Opfern gekostet hat. Ja, dann die wunderbare Zusicherung aus Johannes Kapitel 5, Vers 28 und 29, die Toten auferwecken. Und auch das ist ein Gedanke. Nun frage ich mich, oder fragen wir uns einmal, wie können Regierende heute Familien, die ihre Kinder in dieser Schule verloren haben, Trost spenden? Womit? Wodurch und wie? Wohingegen die Bibel diese wunderbare Zusicherung macht: Die Toten werden wieder leben. Den durch Adams Sünde verursachten Tod vernichten. Eine Welt, in der Menschen einander wirklich lieben. Auch das ist heute schon zu sehen unter Gottes Volk. Wirkliche Liebe, Johannes 13, Vers 35, ein Erkennungsmerkmal. Heißt das aber jetzt kein Ärger mehr miteinander? Kommt vor, aber wir lösen das im Rahmen der Liebe. Ein friedliches Verhältnis zwischen Mensch und Tier herbeiführen. Und letztendlich, Lukas 23, Vers 43, die Erde in ein Paradies umgestalten. Jetzt stellt sich die Frage, warum können wir zuversichtlich sein, dass wir auf der Erde wirklich einmal all das, so wie wir es eben jetzt so kurz umrissen haben, mal vorfinden werden. Und die Antwort ist, dass Jehova sich selbst dafür verbirgt, dass das so kommen wird. Und das bestätigt uns Johannes Kapitel 8, Vers 28 und 29. Denn Jesus macht das deutlich, als er diese Worte hier sprach. Ja, Johannes Kapitel 8, Vers 28 und 29. Daher sprach Jesus, wenn ihr einst den Menschensohn erhöht habt, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und dass ich nichts aus eigenem Antrieb tue, sondern so wie der Vater mich gelehrt hat, rede ich diese Dinge. Und der mich gesandt hat, ist mit mir. Er hat mich nicht mir selbst überlassen, weil ich allezeit das tue, was ihm wohlgefällig ist. Was tat denn Jesus, dass das in Jehovas Augen wohlgefällig ist? Nun, er bewirkte Wunder. Er hat Menschen mit Nahrung versorgt, er hat Kranke geheilt, er hat die Naturkatastrophen gewissermaßen in den Griff bekommen. Und das war Jehova wohlgefällig. Oder er hat das getan, was Jehova von ihm verlangte. Demnach muss sich doch offensichtlich Jehova selbst dafür verbürgen, wenn er das als angenehm empfindet, dass Jesus diese Wunder getan hat, als künftiger König das dann auch tun wird. Demnach können wir also wirklich sagen, Jehova verbirgt sich dafür. Ja, wenn, das ist jetzt ein nächster Punkt, wenn sich diese Regierung im himmlischen Bereich befindet, ist eins ganz klar, dann muss diese Regierung auch für die Menschen, für uns unsichtbar sein. Aber genau das stellt auch wieder ein Problem für viele dar, besonders bei Menschen, die sehr materialistisch eingestellt sind und sich nur an das orientieren, was man so sehen kann. Ne? Potsdamer Platz, Millionen, weiß ich nicht, wie viele da ausgegeben wurden, um dieses Regierungsviertel zu errichten. Na, da sieht man, ja, da sind unsere Regierenden, etwas Sichtbares, aber die Auswirkung der Regierung, die ist doch viel wichtiger. Wir sehen zwar da schöne Gebäude, aber was sind die Auswirkungen dieser Regierung? Wir sehen Gottes Königreich im himmlischen Bereich nicht, aber wir verspüren heute schon unter Gottes Volk die Auswirkungen. Und die sind doch viel entscheidender. Und im Gegenteil, im Grunde genommen sind es ja auch genau die Dinge, die die Menschen so ein bisschen aufregen, wenn sie so sehen, wie heutige Politiker in Skandale verwickelt sind, welche großen Autos sie fahren, welche teuren Anzüge sie tragen. Das sind alles sichtbare Dinge, aber es regen die Menschen auf. Und die Auswirkungen dann, die sind alles andere als wünschenswert. Und so ist es natürlich mit Gottes Königreich nicht. Wir sehen es nicht, aber wir sehen die wunderbaren Auswirkungen, die Gottes Königreich bereits heute schon hat. Und demnach ist es doch wohl kaum von Bedeutung, ob Gottes Königreich für uns sichtbar ist oder nicht. Wir sehen nur die Auswirkungen und die sind ein beredtes Zeugnis dafür, dass dieses Königreich existiert. Betrachten wir jetzt mal kurz zwei positive Auswirkungen, beziehungsweise überhaupt positive Auswirkungen, die Gottes Königreich auch bereits heute schon hat, die man also heute schon betrachten kann. Nun, jede heutige Regierung hält es sicherlich für wünschenswert, wenn sich die Menschen oder Bürger des Landes versammeln, um sich zu informieren über das Konzept der Regierung, was will man alles angehen, was will man verändern, was alles neu werden und so weiter. Und wie reagieren da Zeugen Jehovas drauf? Und für uns steht ja auch etwas bevor jetzt in diesem Sommer, internationaler Kongress. Das hatten wir ja schon mal vor 11 Jahren dann, 98. Und da wurde in einer Berliner Tageszeitung Folgendes gesagt: 50.000 Gäste beim Kongress der Zeugen Jehovas. Fast 50.000 Zeugen Jehovas aus aller Welt versammeln sich dieses Wochenende zu einem Kongress unter dem Motto Gottes Weg des Lebens im Olympiastadion. 35.000 Deutsche, knapp 5.000 polnische und rund 7.700 russische Mitglieder waren unter anderem mit 550 Bussen nach Berlin gekommen. Wir wissen nicht, wie viele Busse es diesmal werden, auch jede Menge. Wie lautete jetzt die Bilanz dieser Zusammenkunft, wo man sich gewissermaßen über Gottes Königreich informierte? Die Bilanz: Die Besucher beteten, sangen und lauschten den Vorträgen von Glaubensbrüdern aus aller Welt, so auch 37 Missionare aus Übersee. Und der Stadionverwalter, der freute sich dann, er sagte, die Endreinigung kann bei den Zeugen Jehovas entfallen, die sind so sauber, die heben jeden Krümel auf. Auswirkung des Königreiches Gottes. Nun gut, mag jemand sagen, ist das jetzt was Besonderes? Es gibt ja auch in der Welt Menschen, die sich zum friedlichen Zweck versammeln und manchmal sogar in die Millionen geht das denn. Ist sicherlich auch so, dass einige dabei edle Motive haben. Die Frage ist halt nur, wie lautet da die Bilanz, beziehungsweise wir wollen das auch mal von Außenstehenden betrachten. Wer will da mitgezählt haben? 1 Million Raver waren zur 9. Love Parade am Sonnabend angekündigt. 1,5 Millionen sollen es tatsächlich gewesen sein. Die Polizei war zurückhaltender, ging von einigen 100.000 Teilnehmern aus, heißt es hier. Aber wie lautete die Bilanz dieser Zusammenkunft, wenn man das so mal so sagen will? 1.200 Polizisten waren im Einsatz. 3.000 Raver wurden insgesamt wegen Kreislaufproblemen, Drogenmissbrauch, Schnittverletzung und Prellung behandelt. 262 Teilnehmer mussten in Krankenhäuser gebracht werden, unter anderem wegen Knochenbrüchen, nach Stürzen von Straßenlaternen und Toilettenhäuschen. 325 Raver mussten wegen Drogenmissbrauchs behandelt werden. 105 vorläufige Festnahmen, unter anderem wegen Drogenhandels, Körperverletzung und Sachbeschädigung. 180 Tonnen Müll hinterließen die Raver. Umweltschützer sprachen sogar von 300 bis 500 Tonnen. 750.000 Liter Urin flossen nach Schätzung des Bundes für Umwelt- und Naturschutz in den Boden des Tiergartens. 3.000 Sträucher wurden zerstört. 300 Schwarzhändler wurden des Platzes verwiesen und so weiter. Die Reaktion eines Regierenden auf diese Zusammenkunft? Danke, ihr wart wunderbar. Nun wollen wir hier nicht behaupten, dass alle Menschen so ein Verhalten an den Tag legen. Das wollen wir mit Sicherheit jetzt hier damit nicht unterstellen. Aber auch hier muss gesagt werden, bilden Jehovas Zeugen als Ganzes gesehen die Ausnahme. Und die Personen, die an dieser jetzt eben erwähnten Versammlung beteiligt waren, sind ja die Personen, die unsere heutigen Regierung gewählt haben. Die uns dann vielleicht den Vorwurf machen, ja, warum wählt ihr denn nicht? Aber Zeugen Jehovas haben Achtung vor ihrem eigenen Leben und auch vor dem der Natur. Deshalb würden sie also auch keine Lebensweise an den Tag legen, was das jetzt in Frage stellen würde. Ja, nun haben wir gehört, welche Auswirkungen das Königreich im persönlichen Bereich sowie im größeren Rahmen auch auf Christen haben kann. Kann man sie aber auch im kleineren Rahmen kennenlernen, Zeugen Jehovas, um festzustellen, welche Auswirkungen Gottes Königreich hat. Ja, und das sehen wir jetzt hier, wir sind hier versammelt und das ist natürlich auch eine herzliche Einladung weiterhin an all unsere interessierten Personen, die den Besuch der Zusammenkünfte regelmäßig zu vollziehen. Warum ist das so wichtig, das so hier in diesem Rahmen zu besuchen, hier zu sein? Nun, weil seit dem Bestehen der Christenversammlung, und das ist ja schon seit 33 unserer Zeitrechnung, schon immer ein deutlicher Unterschied zwischen der Christenversammlung und Menschen der Welt bestand. Warum das so ist oder warum das bis heute so geblieben ist, das wollen wir uns einmal in Kolosser 1, Vers 13 nachlesen, weil wir dort sehen, unter welchem Einfluss die Glieder der Christenheit stehen. Kolosser Kapitel 1, Vers 13. Er hat uns von der Gewalt der Finsternis befreit und uns in das Königreich des Sohnes seiner Liebe versetzt. Die Frage, bezieht sich das jetzt auf etwas, was geschehen soll? Das, was Jesus hier sagt, beziehungsweise was hier in Verbindung mit Jesus gesagt wurde, oder ist das bereits geschehen? Nun, damals können wir sagen, als diese Worte geschrieben wurden, regierte der Sohn in seinem Königreich im Himmel, und zwar seit Pfingsten 33 unserer Zeitrechnung. Aber was hat er bisher da zu diesem Zeitpunkt noch nicht getan? Er hat seine Macht noch nicht über die ganze Menschheit aufgerichtet. Und deshalb heißt es im Einsichtenbuch, im Band 2 dazu, Aus der Bibel geht deutlich hervor, dass zu Pfingsten 33 ein geistiges Königreich über seine Jünger aufgerichtet wurde, und das ist das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Und dann weiter heißt es, sobald diese geistgezeugten Christen ihre himmlische Belohnung erhalten, sind sie keine irdischen Untertanen des geistigen Königreiches mehr, sondern Könige mit Christus. Demnach hat also Christus seit Pfingsten 33 an zu regieren begonnen, aber jedoch noch nur über die Christenversammlung, nicht über die ganze Menschheit. Und da sich die geistgezeugten Christen seiner Herrschaft unterwarfen, gern unterwarfen, stachen sie schon damals, und das ist bis heute so geblieben, immer deutlich von der Welt ab. Seit 1914 allerdings ist jeder von uns, die ganze Menschheit, von der Aktivität des Königreiches Gottes unmittelbar berührt. Nun, warum kann das gesagt werden? Nun, weil zu diesem Zeitpunkt gemäß Lukas 21, Vers 24 das Ende der bestimmten Zeiten der Nation eintraf und sich die Worte aus Offenbarung 11, Vers 15 erfüllt haben, was wir auch gerne mal gemeinsam lesen möchten. Offenbarung 11, Vers 15. Und der siebte Engel blies seine Trompete und es geschahen laute Stimmen im Himmel, die sprachen, das Königreich der Welt ist das Königreich unseres Herrn und seines Christus geworden und er wird für immer und ewig als König regieren. Und demnach ist es also unumgänglich, mit der Christenversammlung in Kontakt zu treten, mit ihr in Verbindung zu bleiben, weil eben Christus in Verbindung mit dieser Christenversammlung auch handelt. Was wird Christus in Kürze tun mit all diese bestehenden Regierungen? Nun, Daniel 2, Vers 44, uns den meisten hier ein Begriff, er wird all diese Königreiche, die es jetzt gibt, vernichten. Und nur in der Christenversammlung werden wir Sicherheit finden und können wir auch zeigen, ob wir für oder gegen Gottes Königreich sind. Und deshalb heißt es, in der Disposition, der diesem Vortrag zugrunde liegt, ergänzend dazu, es geht nicht um die Frage, ob wir überleben möchten oder gern unter herrlichen Verhältnissen in einer neuen Welt leben würden, sondern ob wir für oder gegen Gottes Königreich sind. Frage, zeigen wir im täglichen Leben, dass wir wirklich von Gott regiert werden möchten? Nun, die Tatsache, dass Jesus Christus sein Leben für die Menschen hingegeben hat, zeigt, dass er und Jehova alles getan hat, um jeden Einzelnen die Möglichkeit einzuräumen, das Leben zu wählen. Und als König der Erde und als Haupt der Christenversammlung tut er auch weiterhin sehr viel, damit also Menschen die Gelegenheit haben, Gottes Königreich kennenzulernen. Und so ist das größte, kann man sagen, das größte Erziehungswerk im Gange, was die Menschheit bisher noch nie gesehen hat. In über 100.000 Schulen der Zeugen Jehovas, der Versammlungen, werden Menschen ausgebildet, so könnte man das auch fast bezeichnen, um anderen Menschen wiederum über dieses Königreich Aufschluss zu geben. Und die Bücher, die sie dabei verwenden, das sind die Bücher, die am weitesten, verbreitetsten Bücher in der Welt sind. Zum Beispiel hat das Buch Die Wahrheit, die zu ewigem Leben führt, eine Auflage von über 106 Millionen in 116 Sprachen. Meine Kenntnis war, dass bisher nur die Erwartet-Broschüre diese Zahl übertroffen hat. Vielleicht gibt es jetzt schon wieder eine andere Publikation, die das übersteigt. Aber eben genau dieses Erziehungswerk, was eben schon seit so vielen Jahren stattfindet, hat auch uns angesprochen. Und deswegen sind wir persönlich heute hier anwesend. Dem Umstand, dass diesem Werk allerdings auch Widerstand geleistet wird, bremst die Zeugen Jehovas nicht in dem Entschluss, dieses Königreich weiterhin bekannt zu machen. Im Gegenteil, oft ist Widerstand etwas, was dazu führt, dass Zeugen Jehovas in irgendwelche Lager geschickt wurden, auch in der Vergangenheit, wenn wir an Russland denken, auch wenn es die kalten Lager in Sibirien waren oder sonst wo, dass man dort dann ebenfalls wieder die Botschaft von Gottes Königreich verbreitet hat. Aber auch durch jeden Einzelnen wird bewiesen, dass seit 1914 Jesus außergewöhnliche Gewalt hat im Königreich. Da heißt es zum Beispiel von einem jungen Mann, beachte zum Beispiel die zu Herzen gehenden, gefassten Worte, die ein junger Mann an seine Angehörigen schrieb, als er dem Tod durch nationalsozialistische Verfolger entgegensah. Er schrieb, es ist nun schon Mitternacht vorbei und noch habe ich Zeit zurückzutreten. Ach, könnte ich in dieser Welt nach der Verleugnung unseres Herrn noch einmal glücklich werden? Ich glaube nie. Aber so habt ihr die Gewissheit, dass ich glücklich und in Frieden von dieser Welt scheide. Sind das die Worte eines Menschen, der schwach geworden ist und feige seine Lauterkeit aufgegeben hat? Sicherlich nicht. Wie können wir heute unsere Wertschätzung für Gottes Königreich beweisen? Sind wir lebhaft an Gottes Gesetzen interessiert, daran die Bibel zu studieren, uns mit Jehovas Volk zu versammeln? Wenden wir Gottes Gesetz in unserem Leben an oder nehmen wir auch nötige Änderungen vor? Das ist eine Sache, das zu hören, und wie sieht es aus mit dem Umsetzen? Helfen wir anderen, über Gottes Königreich etwas zu lernen? Nun, das Ziel des Königreiches besteht darin, die Menschheit wieder in ein gutes Verhältnis zu Gott zu bringen. Ja, wie lautete die Frage aus unserem Vortrag? Wie wirkt sich Gottes Königreich auf uns aus? Und die einfache Antwort ist, gut.
Dank, Bruder Spalleck. Wenn sie gleich gut gesagt hättest, hättest du keine halbe Stunde schwitzen müssen. Aber gut, wir danken dir, dass du uns hier gedient hast, und wir freuen uns, dass wir immer wieder auch die Gelegenheit haben, hier Gastredner zu begrüßen. Und wir möchten auch jetzt an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass auch in der nächsten Woche hier ein Vortrag gehalten wird mit dem Thema, auf wessen Versprechungen vertraust du? Ja, und jetzt wird Bruder Witt mit uns das Bibelstudium anhand eines Artikels des Wachturms einleiten.